5. Mose, Kapitel 12, Verse 11 bis 18. Und so soll es sein. An den Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und all eure auserlesenen Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und Mägde, auch der Levit, der in euren Toren ist, denn er hat kein Teil noch Erbe mit euch. Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an irgendeinem Ort opferst, den du dir siehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählt. Da sollst du dein Brandopfer opfern und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete. Doch kannst du nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen, nach dem Segen des Herrn deines Gottes, den er dir gegeben hat, in all deinen Toren. Der Unreine oder der Reine darf davon essen, wie von der Gazelle oder von dem Hirsch. Nur das Blut sollst du nicht essen, sondern es auf die Erde gießen wie Wasser. Du darfst aber in deinen Toren nicht essen von dem Zehnten deines Korns, deines Mosts und deines Öls, noch von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, noch von irgendeinem deiner Gelübdeopfer, die du geloben wirst, noch deine freiwilligen Gaben, noch das Hebopfer deiner Hand. Sondern vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du es essen, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, über alles, was du dir mit deiner Hand erworben hast. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir bekennen vor dir, dass dein Wort manchmal für uns verschlüsselt ist, denn unser Verstand ist von Sünde vernebelt. Herr, wir bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Licht in unsere Herzen und unseren Verstand scheinen lässt, damit wir dein Wort verstehen und nach deinem Wort leben. In Jesu Namen. Amen. Bevor wir in die Verse einsteigen, lass uns noch kurz einen Blick auf Vers 8 werfen, denn das ist wahrscheinlich der entscheidende Vers fast in dem Abschnitt, der uns hilft, den Rest zu verstehen. Vers 8 heißt es, ihr dürft nicht so handeln, wie wir es heute hier tun, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. Das ganze Kapitel 12 geht um die Anbetung Gottes. Vor allem um die Anbetung Gottes als Gottesdienst, als Volk, als öffentlicher Gottesdienst. Und Gott macht zu Beginn deutlich durch die Worte Mose, dass das Volk aufpassen soll und sich davor hüten soll, Gott nicht so anzubeten, wie sie es sich vorstellen. Und wir sehen in dem Abschnitt, zum Beispiel in Vers 4, sagt Gott auch, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht auf diese Weise dienen. Und diese Weise war die Art, wie die Leute, die in dem Land davor gelebt haben, Gott angebetet haben. Die haben sich selbst vorgestellt, wie Gott angebetet werden will. Doch Gott sagt, ihr sollt euch nicht selbst Gedanken machen, sondern ihr sollt einfach meine Worte nehmen, die ich euch gebe, und so sollt ihr Gott anbeten. Das ist ein Prinzip, was Sinn macht. Wenn wir einen neuen Job anfangen, dann ist das Erste, was wir in dem Job machen, herauszufinden, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen. Und in diesem Rahmen gibt es dann Freiheiten. Aber wir können nicht bei einer Bäckerei anfangen zu arbeiten als Bäcker und dann aber denken, aber eigentlich würde ich viel lieber Steaks verkaufen und fangen dann in der Bäckerei an, Steaks zu schneiden. Das macht keinen Sinn, das wäre der falsche Job am falschen Ort und die falschen Vorstellungen. Und genauso verhält es sich mit der Anbetung Gott. Gott ruft uns zur Anbetung. Und wir denken oft, und dann schreibt uns Gott vor, was wir tun sollen. Aber eigentlich ruft uns Gott zur Anbetung und ist uns so gnädig, uns zu sagen, wie er angebetet werden soll, damit wir sicher gehen können, dass wir keinen Fehler machen. Und es klingt erstmal wie ein Korsett und wie ein Gefängnis, in dem wir stecken, aber eigentlich ist in diesem Rahmen ziemlich viel Freiheit gegeben. Ich habe jeden Sonntag die Freiheit auszusuchen, welche Bibeltexte ich lese. Wir singen nicht jeden Sonntag die gleichen vier Lieder. Wir haben Freiheiten, wir sprechen nicht jeden Sonntag die gleichen Gebete, wir unterhalten uns nach dem Gottesdienst nicht immer über die gleichen Themen. Und doch hat Gott uns gewisse Leitfäden gegeben und einer ist, dass die Anbetung Gottes an einem Ort geschehen soll. Deshalb auch der Titel, die Anbetung Gottes geschieht zentriert. Wir können auch sagen, an einem Ort. Wenn wir die Verse lesen, die wir gerade gelesen haben, die Verse 11 bis 18, dann lesen wir alles über Opfer. Und es werden fast alle Opfer, die es im Alten Testament gibt, aufgezählt. Und das Volk wird aufgefordert, alle diese Opfer zu einem Ort zu bringen. Sie sollen an einem Ort anbeten. Das Volk wird sogar davor gewarnt, es woanders zu tun. Vers 13, hüte dich, dass du dein Brandopfer nicht an irgendeinem Ort opferst, den du dir ersiehst. Oder Vers 17, du darfst aber in deinen Toren nicht essen. Und dann werden die ganzen Zehnten und die Gelübde aufgelistet. Gott fordert von seinem Volk von Anfang an, dass es an einem Ort zusammenkommt, um anzubeten. Und die Frage ist, warum? Was ist an diesem einen Ort so besonders gewesen? Was ist an diesem einen Ort geschehen? Zum einen, an diesem einen Ort im Alten Testament stand die Stiftshütte, beziehungsweise später der Tempel. Dort haben die Priester gedient. Dort war der Hohepriester derjenige, der als einziger einmal im Jahr die Berechtigung hatte, ins Allerheiligste vorzudringen. Dort, wo die Bundeslade mit den Bundesdokumenten, den 10 Geboten stand. Dort, wo er Vergebung für die Sünden des Volkes des ganzen Jahres erbeten hat. Zum anderen stand dort der Altar. Der Altar, der einzige Altar, der in Israel erlaubt war. Der einzige Altar, an dem die Opfer dargebracht werden dürften. Und wenn wir hier durchschauen, dann finden wir verschiedenste Opfer. Hier Vers 11, ihr sollt alles bringen, was ich euch gebiete, euer Brandopfer und euer Schlachtopfer, euren Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und euer auserlesenes Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und wir können jetzt ins Detail der einzelnen Opfer gehen, aber ich überlasse es euch, wenn ihr wollt, könnt ihr das alles nachschlagen, im 3. Buch Mose, das ist sehr ausführlich darüber. Aber das eine Opfer hatte das Ziel, Gott zu loben. Das Hebopfer hatte das Ziel, ich bin Gott dankbar und ich gebe ihm etwas von dem, was ich habe, zurück. Das andere waren vielleicht Pflichtopfer. Der Zehnte zum Beispiel, Gott fordert von allem, was das Volk erworben hat, 10% zurück. Vor allem, um die Priester zu finanzieren. Dann gab es Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu loben, um die Vergebung der Sünden zu bitten. All das ist an diesem einen Ort geschehen. Und all diese Opfer, die Israel darbringen sollte an diesem einen Ort, hatten ein Ziel, nämlich die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten und überhaupt einen Zugang zu Gott zu erhalten. Israel, obwohl sie das auserwählte Volk waren, hatten trotzdem ein Problem, nämlich, dass sie Sünder waren. Sie haben ständig gegen Gott gesündigt und sie haben ständig die Vergebung der Sünden gebraucht, um sich Gott nähern zu können. Das Volk war rebellisch, das Volk war ungehorsam. Und selbst wenn das Volk nicht ungehorsam gewesen wäre und rebellisch gewesen wäre, war immer noch die Distanz zwischen Gott, dem Schöpfer, und den Geschöpfen vorhanden. Und auch diese Distanz hat überbrückt werden müssen. Auch dort mussten Opfer gebracht werden. Und Opfer waren nichts Neues. Wir sehen das Erste, was Adam und Eva machen, als sie aus dem Paradies geworfen werden, wahrscheinlich opfern ist. Kain und Abel, ihre Söhne, wussten, was es bedeutet, zu opfern. Noah, als er aus der Arche steigt, das Erste, was er macht, ist Opfer darbringen. Ein Altar bauen, um Gott zu opfern. Wir sehen es von Abraham, wir sehen es von Isaac und wir sehen es von Jakob. Opfer waren das zentrale Element, um die Beziehung zu Gott zu haben, um die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Erinnert euch an die Geschichte in Johannes 4. Jesus ist an diesem Brunnen und zu ihm kommt eine Frau bei Nacht oder abends, wenn schon alle wieder nicht mehr da waren. Entschuldigung, nicht bei Nacht, sondern in der Mittagssonne, wo keiner mehr da war. Und Jesus fängt ein Gespräch mit ihr an und er kommt von einem zum anderen und irgendwann realisiert die Frau, dieser Mann ist mehr als ein gewöhnlicher Mann, er muss mindestens ein Prophet sein. Und sie stellt ihm die Frage, die ihr auf dem Herzen brannte, nämlich, wo sollen wir anbeten? Die Juden, die Israeliten, das Südreich hatte Jerusalem. Die Samariter hatten verschiedene Traditionen aufgenommen und hatten ihren eigenen Berg aufgebaut und dort einen Altar hingestellt und haben dort angefangen, Gott zu opfern. Und die Frage, die diese Frau gestellt hat, ist, wo sollen wir opfern? Und die Frage hat sie nicht gestellt, weil sie einfach mal endlich den Ort geklärt haben wollte, weil sie sicher gehen wollte, dass sie die Beziehung mit Gott im Reinen ist. Jesus hat ihr an diesem Brunnen ihre Sünden aufgezeigt, ihre tiefsten Sünden. Und sie wusste, es gibt nur eine Möglichkeit für die Vergebung, nämlich Opfern. Und sie wollte diese Beziehung zu Gott sicherstellen an dem richtigen Ort. Und Jesus gibt ihr eine interessante Antwort. Er sagt zu ihr, weder in Jerusalem noch auf eurem Berg, sondern in Wahrheit und im Geist. Jesus sagt, Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn anbeten in der Wahrheit und im Geist. Denn Gott, denn solche Anbeter sucht Gott. Und hier in Johannes 4 sehen wir letzten Endes, wie sich das Zentrum der Anbetung ändert. Während wir im Alten Testament immer wieder diesen einen Ort haben, sei es die Stiftshütte in der Wüste oder Jerusalem, spätestens unter David, es war immer der eine Ort. Und zu diesem einen Ort ist Jerusalem dreimal im Jahr gepilgert, mindestens dreimal im Jahr, manche vielleicht öfter. Und dort stand der Hohepriester Tag für Tag und hat morgens geschlachtet, bis zum Abend durchgeschlachtet, um die Sünden des Volkes, um Vergebung für die Sünden des Volkes zu erwirken. Und Jesus sagt auf einmal, es geht nicht mehr um den Ort. Jesus sagt sogar, es geht nicht mehr um die Opfer. Es geht um Wahrheit und Geist. Es geht darum, dass Gott angebetet wird durch den Heiligen Geist. Und es geht darum, dass Gott angebetet wird in Jesus Christus. Kolosser 3,17 sagt Paulus, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Während Israels einziger Zugang zu Gott die Priester und die Opfer waren, haben wir im Neuen Testament den Zugang zu dem einzig wahren Hohepriester durch den einzig wahren Hohepriester durch Jesus Christus. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass der Gottesdienst zentriert ist, dass die Anbetung Gottes zentriert ist, geht es nicht mehr um den einen Ort, sonst müssten wir mehrmals im Jahr nach Jerusalem oder welchen Ort Gott auch immer erwählt hat, reisen. Sondern es geht darum, dass wir in Christus zu Gott kommen. Der Ort, wenn man so will, ist zu einer Person geworden. Der Ort ist zu Gott selbst geworden. Es geht nicht mehr darum, dass wir Tiere opfern müssen, sondern es geht darum, dass wir in Christus zu Gott kommen. Und unser Gottesdienst, und darauf legen wir als Älteste sehr viel Wert, muss durch Christus geschehen. Wenn unser Zentrum im Gottesdienst nicht Christus ist, dann haben wir das falsch gemacht. Wenn wir nochmal Vers 8 anschauen, dann müssen wir uns fragen, ihr dürft nicht so handeln, wie wir es heute hier tun, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. Wenn wir uns also fragen, wie ich Gott anbeten soll oder wie Gott angebetet werden soll, dann ist die Frage nicht, was wünsche ich mir, wie denke ich denn, wäre es gut, oder wie würden meine Freunde und meine Nachbarn denken, dass es gut ist. Die Frage muss sein, wo ist Christus? Wo im Wort Gottes finde ich Christus und was fordert Gott in Christus von mir, dass ich zu ihm bringe? Finden zu dem Vers, den ich aus Kolosser gelesen habe, Parallelstellen in Epheser oder in Philippa, wo wir immer wieder aufgefordert werden, zu Gott zu kommen in Christus. Er ist das Zentrum unserer Anbetung, geschieht in Christus. Aber unsere Anbetung geschieht auch in der Gemeinde, nicht im Kirchengebäude, nicht in unseren Kellerräumen, die wir gnädigerweise nutzen dürfen, sondern in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Das hängt eng mit dem zusammen, was wir nächste Woche betrachten werden. Aber wenn ihr eure Bibel aufschlagen wollt, könnt ihr aufschlagen, Epheser 2. Epheser 2 macht uns deutlich, dass der Tempel zum einen nicht mehr der steinerne Tempel in Jerusalem ist, sondern zum einen Christus geworden ist, zum anderen aber auch die Gemeinde geworden ist. In Epheser 2, Vers 19 schreibt Paulus, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und auch hier finden wir wieder Wahrheit und Geist. Wir werden zusammengefügt zu einer Wohnung Gottes im Geist und wir sehen Jesus Christus als den Eckstein des neuen Tempels. Das heißt, wenn wir anbeten, geht es nicht nur in erster Linie darum, dass wir in Christus anbeten, weil wir heutzutage in unserer individualistischen Gesellschaft ganz schnell auf die Idee kommen können, dann kann ich ja zu Hause sitzen bleiben. Dann kann ich doch zu Hause in Christus vor Gott kommen. Und das stimmt. Dazu werden wir aufgefordert im Wort Gottes. Wir sollen auch Gott zu Hause privat anbeten. In unserem Bibel lesen und beten und eventuell auch singen. Wir sollen auch Gott in der Familie anbeten, als Familie zusammenkommen und ihn anbeten. Aber hier in 5. Mose 12 legt Gott den Wert auf die Anbetung des Volkes und die geschieht in Christus, in der Gemeinde. Es ist interessant, wenn man das Neue Testament durchliest, gibt es für die Apostel überhaupt gar nicht die Möglichkeit, außerhalb der Gemeinde irgendwie Gottesdienst zu feiern oder irgendetwas Gemeindebezogenes außerhalb der Gemeinde zu tun. Es geht immer um die Gemeinde. Es ist interessant, wenn man Apostelgeschichte 4 liest, und das heißt, sie blieben aber beständig, also in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Es heißt nicht, sie blieben beständig in der Lehre oder sie blieben beständig im Gebet, sondern es heißt, die Lehre, die Gemeinschaft, das Gebet und dann das Brotbrechen. Es ist immer alles zusammen. Wir können nicht das eine vom anderen trennen. Wir brauchen die Gemeinde als den Ort, den Gott bestimmt hat, um zusammenzukommen. Und wir können dankbar sein, dass wir diesen Ort Woche für Woche haben und nicht nur dreimal im Jahr wie Israel. Und wir können dankbar sein, dass wir, selbst wenn wir eine Stunde anreisen, nur eine Stunde anreisen müssen und nicht kilometerweit und vielleicht eine ganze Woche mit Eseln bepackt nach Jerusalem reisen müssen. Ich glaube, wir verlieren manchmal die Perspektive, dass wir denken, oh, jetzt ist Sonntag und jetzt soll ich wieder in den Gottesdienst gehen. Israel hat wahrscheinlich wochenlang geplant, bis sie überhaupt zum Opfern reisen konnten. Die mussten durch ihre Herden gehen und das beste Tier aussuchen, das sie mitnehmen konnten, um es vor Gott zu bringen. Und wir haben die Gnade, dass wir keine Opfertiere mehr brauchen, dass wir uns wöchentlich treffen dürfen und dass unsere Anreisewege relativ kurz sind. Wir beten in der Gemeinde an. Es ist interessant, dass in 5. Mose 12 wir das oft lesen und zumindest ging es mir so und ich habe es immer auf die Opfer reduziert. Ich habe gedacht, Israel musste alle Opfer dorthin bringen. Aber Israel musste mehr als die Opfer hinbringen. Israel wird aufgefordert, den Zehnten dorthin zu bringen. Wie wir auch wir aufgefordert werden, unseren Zehnten in die Gemeinde zu bringen. Das heißt nicht, dass jeder jeden Sonntag mit seinem Zehnten kommt und den Klingelbeutel schmeißen muss. Dank Banking und Online-Banking können wir das elektronisch machen. Aber dennoch ist die Gemeinschaft und der Ort, an dem wir zusammenkommen, auch dadurch gekennzeichnet, dass wir unseren Zehnten oder einen Teil unseres Geldes dorthin geben. Er ist aber auch dadurch gekennzeichnet, und das fand ich sehr interessant, vielleicht ist mir diesmal einfach nur das erste Mal aufgefallen, durch Gelübde. Und das ist etwas, was wir oft überlesen, warum uns das fremd ist. Und wir lesen es auch im Alten Testament nicht oft, denn Gelübde gab es nicht viel im Alten Testament. Es gab das Gelübde des Nazireas, der quasi in den Dienst Gottes gestellt worden ist, Man kann davon ausgehen, dass Samuel irgendwann dieses Gelübde vielleicht abgelegt hat, bevor er Richter wurde und bevor er Prophet wurde. Und es gab vielleicht Gelübde der Priester. Aber selbst wir haben heute noch Gelübde, vielleicht nicht in dem Ausmaß wie Israel, vielleicht auch nicht in dem Ausmaß, dass wir dafür Opfer darbringen müssen, aber jeder Älteste, jeden Pastor, jeden Diakon, den wir irgendwann in dieser Gemeinde ordinieren, muss ein Gelübde ablegen. Und jeder von euch, der beim Ordinationsgottesdienst dabei war, weiß, dass ich Gelübde ablegen musste, dass ich Fragen beantworten musste und, wenn man so will, schwören musste bei Gott, dass ich ihm dienen will. Und das können wir nicht machen, wenn wir sagen, es geht nicht um die Gemeinde. Irgendein Pastor kann irgendwo sein Gelübde ablegen und dann ist alles gut. Gott hat es gefordert, dass die Priester nach Jerusalem gebracht werden, um dort als Priester geweiht zu werden. So fordert Gott, dass die Ältesten und Diakone und Pastoren innerhalb der Gemeinde ihre Gelübde ablegen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Teil der Anbetung ist. Dass wenn wir Älteste ordinieren, wenn wir Diakone einsetzen, wenn wir Pastoren ordinieren, dann ist das eine Anbetung Gottes. Dann kommen wir voller Dankbarkeit für Gott, dass er uns diese Menschen in die Gemeinde gegeben hat, damit sie der Gemeinde dienen. Wenn wir als Älteste, wenn wir als Pastoren unsere Gelübde ablegen, dann tun wir das in dem Gewissen, dass es eine schwierige und harte Aufgabe ist und dass Gott viel von uns verlangt. Aber wir tun es in Dankbarkeit, dass Gott uns zu diesem Dienst berufen hat und dass Gott uns würdig erachtet hat, diesen Dienst zu tun. Und all dies wäre nicht möglich, wenn wir nicht den einen Ort hätten, wo wir zusammenkommen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ab und zu darüber nachdenken, was es bedeutet, Gott anzubeten. Zum einen, weil ich denke, dass innerhalb der christlichen Welt so viele verschiedene Vorstellungen existieren, wie Gott angebetet werden muss. Was ist deine Antwort, wenn du mit einem römisch-katholischen Christen redest, wenn er sagt, wir brauchen die Messe und wir brauchen den Priester und wir brauchen Weihrauch und wir brauchen die Oblaten und alles? Was ist deine Antwort? Wieso beten wir nicht so an? Unsere Antwort ist, weil Gott diese Anbetung von uns vorhat, die in seinem Wort steht. Was sagst du jemandem, der zu dir kommt und sagt, ja, aber sagt nicht Römer 12, unser ganzes Leben ist Anbetung? Was ist seine Antwort? Die Antwort ist ja, aber Gott will auch, dass sein Volk zusammenkommt an einem Ort, in Christus und ihn gemeinsam anbetet. Lasst uns beten.